In dieser Episode geht's um das Thema Kränkung. Was kann ich eigentlich tun, wenn ich selbst gekränkt bin als Führungskraft und wie kann ich eigentlich mit Gekränkten in meinem Umfeld umgehen, also zum Beispiel in meinem Team? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leadership Upskill, dem Podcast, der sich wie immer mit den Themen persönliche Wirksamkeit als Führungskraft befasst. Ich bin Matthias, dein Impuls- und Gastgeber und heute bin ich hier nicht alleine. Im Gegenteil, ich bin so gar nicht nur zu zweit hier, ich bin heute zu dritt hier tatsächlich. Freue mich riesig, absolutes Neuland hier für den Podcast. Ich darf nämlich ganz herzlich begrüßen den wunderbaren Ralf Heimann und den großartigen Alexander Beckmann. Die sind nämlich beide hier wunderbare Menschen. Und bevor ich jetzt mal dazu komme, wie sind wir jetzt hier reingeraten? In die Situation möchte ich euch natürlich als erstes A, herzlich begrüßen und B, auch ein persönliches Hallo ermöglichen. Ich sage einfach mal Hallo Ralf.
Hallo Matthias, schön, dass ich hier sein darf.
Und Hallo Alex.
Ja, hallo ihr zwei. Danke für die Einladung.
Ja, voll gerne. Alex, magst du vielleicht mal starten und hier die Audience mal abholen? Wer bist du? Was machst du so? Wo steckst du gerade?
Ja, gerne. Genau, ich wohne in Wiesbaden mit meiner Familie. Ich bin seit vielen Jahren jetzt Führungskraft in verschiedenen Hierarchieebenen, habe als Teamleiter angefangen, habe aber auch schon als Abteilungsleiter Führungskräfte geführt und habe jetzt in dem letzten Jahr als selbstständiger Führungskräfte-Coach und Trainer gearbeitet.
Vielen Dank. Wir haben schon eine Podcast-Folge gemacht, allerdings von einer Weile. Da hatten wir irgendwie über das Thema Spannung gesprochen, ne? War das irgendwie der Aufhänger gewesen? Ja, Spannung, genau. Spannend, Spannung. Das hat ja auch wieder mit dem heutigen Thema was zu tun. Und der liebe Ralf ist auch da. Ralf Heimann, herzlich willkommen auch dir. Schön, dass du da bist.
Ja, Matthias, vielen Dank nochmal.
Wer bist du? Was machst du?
Ja, man könnte sagen, fast das doppelte Lottchen vom Alexander. Also auch ich bin seit vielen Jahren Führungskraft, seit über 20 Jahren jetzt, auch in unterschiedlichen Hierarchiestufen. Tatsächlich habe ich immer Führungskräfte geführt. Also diese unterste Stufe habe ich irgendwie übersprungen. Und das macht mir viel Freude. Und ich bin, ich würde sagen, Führungskraft aus Leidenschaft und mache das auch freiberuflich nebenher. Ich begleite also Führungskräfte, die entweder die Rolle neu übernommen haben oder länger drin sind, Schwierigkeiten in ihrem Job haben, dazulernen wollen, auf ihrem Weg hin ihren Führungsstil und ihre Art zu führen zu finden.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ihr Lieben, ich bin gerade noch mal hier auf diesen LinkedIn-Beitrag gegangen. Und ich habe da einfach gepostet, ich brauche mal eure Hilfe. Es gibt sie überall, Menschen mit extrem niedriger Kränkungsschwelle. Sie können ja nichts dafür, aber wie mit ihnen umgehen im Team, als Leader, also mit den Menschen, die entweder ausrasten oder einrasten, also irgendwie reagieren auf was da passiert ist. Und mal ganz kurz hier für die ganzen Lieben, die hier zuhören, warum bin ich jetzt hier mit Alex und Ralf heute verbunden? Die beiden Lieben haben unter diesem LinkedIn-Beitrag sehr ausgiebig und leidenschaftlich kommentiert. Und da habe ich irgendwann gesagt, pass auf, lass uns einfach treffen, lass uns da eine Podcast-Folge raus machen und zwar gerne einfach zu dritt. Und mit diesem Hintergrund sind wir heute hier zusammen. Kann sich irgendjemand von euch beiden denn an eine Situation erinnern, wo er jetzt selber gekränkt war, jetzt in der jüngsten Vergangenheit? Hat es das irgendwie gegeben bei euch oder nicht so?
Ich steige da mal ein. Also in der jüngsten Vergangenheit nicht, auch in meiner jetzigen Firma nicht. Da gibt es Enttäuschungen und Stress und Frust. Enttäuscht wurde ich, bin ich mal geworden, als ich einer anderen Firma ausgeholfen habe als Coach. Das war so ein Agreement, dass ich mir die Firma auch mal angucke und ich habe dann zwei Führungskräfte dort unentgeltlich gecoacht. Das war so eine Win-Win-Situation und irgendwann war da klar, mach ich weiter oder nicht. Und dann hat mich der Geschäftsführer gefragt, den ich ganz gut kannte, und wie ist es jetzt? Ich sage, nee, ich kann es mir eigentlich nicht so dauerhaft vorstellen. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann beenden wir das jetzt hier und das war's. Also ich war irgendwie, ich habe glaube ich 6 oder 7 Stunden dort mit den beiden gesessen, habe denen weitergeholfen und es gab keinerlei Dankeschön oder toll, dass du es gemacht hast, also keinerlei Wertschätzung und nichts. Und das fand ich an der Stelle schon zum einen enttäuschend und ich war auch gekränkt, weil ich gedacht habe, irgendwie das, was ich da geleistet habe, Das wird in keiner Weise gesehen und das ist nicht die Art, wie ich auch mit solchen Menschen irgendwie zusammen sein möchte.
Wie reagierst du dann, wenn du gekränkt bist? Das kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Also was passiert bei dir dann emotional?
Ich bin eher so der, ich glaube, der Schildkrötentyp. Ich gehe dann in mich zurück. Also ich habe den keinerlei Kontakt mehr dann zu diesem Geschäftsführer gesucht. Habe gedacht, dann soll er sein Ding alleine machen, ohne mich. Und das war meine Art. Ich hatte aber auch keinen wirklichen automatischen Kontakt mehr mit ihm. Insofern war das ganz einfach, mich zurückzuziehen.
Ja, spannend. Also ich glaube, jetzt war schon einiges dabei tatsächlich, was hochgradig relevant ist, auch für dieses ganze Thema Kränkung. Alex, du nickst schon so.
Ja, weil ich es schön finde, dass ich jetzt auch nicht zuerst sprechen musste, denn ich habe natürlich neben dem Zuhören jetzt auch versucht, irgendwie selbst eine Situation zu finden. Und tatsächlich ist es bei mir auch so lange her, dass ich vielleicht mal gekränkt war, dass ich da jetzt lange kramen musste. Also toi, toi, toi. Ne? Und so die letzte Situation, die mir da einfällt, ist jetzt wirklich schon einige Jahre sogar her, wo ich in meiner Meinung nach einfach eine tolle Leistung erbracht habe und dafür überhaupt gar keine Wertschätzung bekommen habe. Das heißt also, ich habe da eben entsprechend Ergebnisse erbracht in einem Projekt, was ich begleitet habe. Und danach hatte ich ein Konfliktgespräch mit der entsprechenden Führungskraft. Ja, und da habe ich mich überhaupt nicht gesehen gefühlt. Ja, also das war wirklich so, dass ich einfach dachte, okay, wir haben so unterschiedliche Wahrnehmungen hier. Ja, ich dachte, mega Performance und du dachtest, ich habe es voll an die Wand gesemmelt. So, und das fand ich in der Situation schwierig. Aber wie gesagt, also so richtig konkret kann ich es auch gar nicht machen. Es ist schon extrem lange her. Ich glaube, das hat vor allem den Grund, weil ich glaube, wir können gleich auch mal darüber sprechen, was ist eigentlich eine Kränkung für uns, ne? Und ich finde halt, natürlich gibt es so respektlose, abwertende Handlungen anderer, aber ich versuche die erstmal gar nicht zu bewerten und auch nicht unbedingt auf mich zu beziehen, sondern erstmal zu schauen, okay, wieso reagiert diese Person jetzt so? Und was habe ich da wirklich mit zu tun?
Also, ich habe jetzt schon ganz viel wahrgenommen, auch aus den Dingen, die jetzt hier schon den Weg in den Raum gefunden haben, worum es so geht bei dem Thema Kränkung. Wie könnte man das jetzt definieren? Was ist eine Kränkung? Was ist das Gegenteil von Kränkung? Was ist das irgendwie psychologisch oder so? Wie finden wir da jetzt ein Packende?
Ich mache da mal ein kleines Wortspiel. Kränkung hat ja was mit krank. Der Wortstamm ist ja krank da drin. Das Gegenteil wäre die Heilung. Das wäre jetzt eine Miteinander, ne? Wenn man jetzt nur allein von dem Wortstamm ausgeht.
Ja, okay. So, und da bin ich jetzt gerade bei dem Thema schöne Brücke, Kränkung, krank, Heilung. Und wenn ich jetzt von dir das Wort Heilung höre, dann geht bei mir sofort, meldet sich das Thema Verletzung.
Aber schon eine seelische Verletzung.
Ja. Also eine seelische Verletzung. Und vielleicht können wir es noch ein bisschen weiter ausrollen. Also es könnte sich um eine seelische Verletzung handeln, die durch was verursacht wurde.
Also durch eine Botschaft, die gehört wurde. Ich formuliere es bewusst so.
Nochmal von einer durch eine Botschaft?
Durch eine Botschaft, die der Gekränkte in Art und Weise gehört hat, dass sie ihn kränkt. Ich nehme
Aha.
da gerade bewusst den Sender raus, weil das ist ja nochmal ein Unterschied, was gesendet wurde und was empfangen wurde.
Ah
Ja,
ja.
guter Punkt. Ich glaube auch, das ist halt eine Interpretation einer Handlung, einer Haltung oder vielleicht auch einer Äußerung eines anderen, mit dem ich zu tun habe, die ich abwertend oder respektlos verstehe oder bewerte.
Ja, also ja, ich denke, damit können wir ja schon ganz gut arbeiten. So, und warum reagiert jetzt Person A da mit so einer Kränkung und bei Person B ist das überhaupt nicht? Ja, die fährt nach Hause, die lächelt aus ihrem halb geöffneten Seitenfenster. die Abendsonne an. Ja, und die andere Person, weiß ich nicht, macht Hells Bells an. Im Auto, keine Ahnung. Warum reagieren die Menschen so unterschiedlich darauf? Was ist los?
Ich glaube, dass es stark mit den eigenen Werten zu tun hat. Wenn einer meiner hohen Werte Anerkennung ist und ich bekomme die in der Situation nicht, dann fühle ich mich wahrscheinlich gehindert, diese Anerkennung zu bekommen, die ich doch so gerne haben möchte. Oder wenn es Status ist oder was auch immer, ja, welcher Wert jetzt gerade total wichtig in mir ist, der da nicht befriedigt wird. Und ich glaube, dass es bei einer Kränkung darum geht, dass du irgendwo in deinen Werten beschnitten wirst, dass du sie nicht so leben oder bekommst, wie du sie gerne haben möchtest.
Ja, und das hat was immer mit der eigenen Geschichte zu tun, ne? Mit der eigenen Sozialisierung, mit der eigenen Haltung, mit dem, wie man groß geworden ist, was für Erfahrungen man in seinem Leben gemacht hat, wovor man sich vielleicht schützen musste in seinem Leben. Und das ist so individuell, wie wir Menschen 8 Milliarden auf der Welt individuell sind, ne?
Das
Und
stimmt.
mir fällt gerade eine Person ein, die immer gekränkt war. Mein Vater. Das war so ein Mensch, und da stimmt dieses Thema Werte. Es gab unterschiedlichste Situationen, egal was gesagt war, wie neutral, wie objektiv. Der war aber ganz schnell gekränkt und in seiner Person nicht gesehen gefühlt. Es konnten Kleinigkeiten sein, dann ist er explodiert.
Also ich glaube, dass wir ja alle wahrscheinlich Menschen in unserem persönlichen und sozialen Umfeld haben, wo das genauso ist. Also ich kenne die natürlich auch. Ich habe auch Menschen in meinem persönlichen Umfeld. Es ist egal, was du denen sagst. Es ist vor allen Dingen auch egal, wie du denen das sagst. Also ich meine, jetzt sind wir, glaube ich, hier drei Menschen, die jetzt schon auch kommunikativ sehr bewandert sind. Also wir kennen alle diese Rosenberg-Sache, ja, mit gewaltfreier Kommunikation, mit diesen Komponenten und so weiter, von denen ich auch wirklich wahnsinnig viel halte. Wir wissen, wie man das auf konstruktiven Bahnen anspricht bei jemand. Und trotzdem kann es einfach sein, dass egal, wie man sich bemüht, der andere da einfach in diese Kränkung kommt, ne? Ja.
Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass das ganz gezielt gewünscht ist von diesen Personen. Also es gibt ja auch so dieses Drama-Dreieck, ja, mit dem Opfer, dem Retter und dem helft mir. Egal.
Ja, Täter, Opfer
Täter,
und
danke.
Retter.
Retter, genau. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich super wohlfühlen in dieser Opferrolle. Und es deswegen vielleicht auch so ein Stück weit der Wunsch ist, durch diese Haltung, durch dieses ständige Gekränktsein, irgendwo halt den Retter anzulocken oder die Retterin. Ist eine
Das ist
jetzt
interessant.
in wenigen Sekunden entstandene Theorie.
Ralf, wie geht's dir damit, wenn du das so hörst, was Alex da anbietet?
Also Menschen, die wirklich ständig und immer und von Kleinigkeiten gekränkt werden, wo es erkennbar ein Muster oder eine Lebensphilosophie ist, da steckt tatsächlich eine Motivation dahinter. Und die kann mannigfaltig sein, aber das ist ein Muster, was Menschen anwenden und erlernt haben, um sich vor irgendetwas zu schützen. Und ich glaube auch, dass es sehr leicht sein kann und sehr komfortabel, immer in der Opferrolle zu sein, weil dann muss man ja selber nie Verantwortung für irgendwas übernehmen, sondern es sind immer die anderen.
Ja, oh, das finde ich gerade ganz spannend, weil ich tatsächlich jetzt im letzten Jahr auch einige Geschichten erlebt habe in Unternehmen, wo Menschen mir eigentlich von so einer Mobbing-Geschichte was erzählt haben, wo Leute gesagt haben, ja, ich habe hier eine Mitarbeiterin, die wird dauernd gemobbt, die hat auch schon so eine Jahre andauernde Mobbing-Geschichte. Also jemand, der selber auch über sich sagt, er sei Opfer. Und aber irgendwas dann passiert, wo man irgendwie merkt, es gibt hier so ein subtiles Machtding. Und das ist ja vielleicht so ein bisschen auch das, ne? Genau das, also das bringt einen ja in eine totale Machtposition, nach dem Motto, alle sind hier in einer totalen, im totalen auf der Hut-Modus, und so weiter, ne? Das finde ich gerade eine sehr interessante These auf jeden Fall. So, und eigentlich ist es, wenn man so will, damit muss man ja heute aufpassen in der heutigen Zeit, sowas wie Täter-Opfer-Umkehr eigentlich, ne? Also, dass Leute dann, ne, dieses Opfer kultivieren, ne, obwohl sie selber vielleicht eigentlich tatsächlich auch ein Stück weit Täterin oder Täter sind.
Das muss
Spannend.
natürlich genau analysiert werden, hast du vollkommen
Ja,
recht.
ja, 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 ja. Da muss man aufpassen. Jemand übrigens, der das sehr genau analysiert hat, war ja tatsächlich Reinhard Haller, ein österreichischer Psychiater, der ist auch schon ein bisschen lebensälter. Mit dem habe ich auch schon mal persönlich gesprochen tatsächlich. Und der hat ein Buch geschrieben, Die Macht der Kränkung. Und der hat sich vor allen Dingen eben auch, glaube ich, mit Straftätern ganz intensiv beschäftigt und hat herausgefunden, dass das da auch eine ganz große Rolle spielt. Dass es eben einen krassen Zusammenhang gibt, auch mit dem Thema Selbstwert. Ich kann ja mal ganz kurz vielleicht ein paar Sachen mal lesen. Die schlimmste Form der Kränkung ist die Missachtung. Nicht gesehen, nicht gehört, nicht wahrgenommen werden, ist von ihm. Kränkung ist die häufigste seelische Verletzung und die häufigste Ursache für zwischenmenschliche Konflikte, habe ich mal rausgesucht. Kränkungen wirken umso stärker, je näher uns die kränkende Person steht. Und eine der schwierigsten Aufgaben im Leben ist es, eine Balance zu finden zwischen gesundem Selbstwert und einer Offenheit für berechtigte Kritik. Ja, also finde ich, da kommt jetzt noch mal einiges, so finde ich, zutage. Also zum einen, das glaube ich, das Gegenteil von Kränkung, Wertschätzung ist. Und dass das Ganze auch was zu tun hat, einfach mit dem Thema Selbstwert.
Kann ich alles so unterschreiben. Auch die Zitate, die ich da jetzt das erste Mal gehört habe, das Buch kaufe ich mir. Das ist, hört sich sehr, sehr interessant an. Ja, das hat viel mit Selbstwert zu tun und wie sehe ich mich und mein Platz in meiner Gemeinschaft, in meinem sozialen Gefüge.
Ja, und ich glaube, wir kennen wahrscheinlich auch alle die, die ja sich gar nicht so sehr selbst reflektieren, ne? Also die sich eben nicht die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun, sondern die eher da sehr robust vielleicht durchs Leben gehen und dann aber auch wenig gekränkt reagieren. Also die dominanten Menschen vielleicht eher, die nicht reflektieren. Und wir kennen auch die Sensibelchen, die da eher sehr reflektiert durchs Leben gehen und vielleicht auch manchmal zu oft überlegen, was das mit mir selber zu tun hat. Warum wird das denn jetzt für Führungskräfte so schwierig, wenn ich jetzt irgendwie da zum Beispiel im Team jemand habe, der relativ rasch in so einen gekränkten Zustand verfällt? Was ist denn daran jetzt so schwer? Also jetzt kann ich sozusagen, ihr könnt darüber noch mal ganz anders irgendwie Zeugnis darüber abgeben, weil ihr, glaube ich, noch mal ganz anders auch in diesen Organisationswelten unterwegs seid. Ich bin ja immer eher extern. Warum ist das für Führungskräfte schwierig oder auch für Teams schwierig, den Umgang mit häufig oder schnell Gekränkten?
Ich würde es jetzt mal direkt als eine Art Bremse auch ausdrücken. Da ist jemand, der einfach sehr viel Aufmerksamkeit braucht und wo du ja gefühlt ja jederzeit in eine Art Fettnäpfchen treten kannst, ohne es zu wollen. Ja, also als Führungskraft gehe ich ja nicht hin und denke mir so, jetzt mache ich hier mal richtig Stimmung im Team. So, und wenn du da eine Person hast, die super schnell gekränkt ist, aus Gründen, die du vielleicht gar nicht so aus eigenen Stücken nachvollziehen kannst, dann möchtest du das natürlich irgendwo moderieren oder du möchtest auf jeden Fall dieser Sache nachgehen, warum dem so ist. Und so aus meiner Erfahrung ist das dann natürlich mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden, den ich natürlich auch gerne vielleicht in High-Performer-Förderung oder so stecken würde. Ja, und von daher ist das ja auch etwas, was aufs Team auch weiterstrahlt. Ne? Das heißt also, auch da fällt das natürlich auf, dass vielleicht halt Person XY eben ständig ein Fass aufmacht, ja, weil sie denkt, ich werde hier ungerecht behandelt oder was weiß ich, was der Grund dieser Kränkung ist.
Also zeitintensiv, führungsintensiv, starke Konfliktdynamik, auch ins Team hinein. Fühle ich sofort.
Ich ergänze das noch um eins. Als Führungskraft hat man ja mehrere Handlungsfelder, auf die man gucken muss. Zum einen auf das Individuum, die einzelne Person, dass es der gut geht und gleichzeitig, dass es dem ganzen Team gut geht. Und wenn ich jetzt mal die gekränkte Person nehme, die immer wieder gekränkt ist, dann bin ich natürlich zum einen oder bindet sich natürlich Energie vielleicht von mir als Führungskraft, weil sie auf mich zukommt, aber bindet auch Energie vom Team. Und diese Energie steht dem Team wiederum nicht zur Verfügung, um eigentlich der Sache zu dienen, ihren Job zu machen, als Team zu funktionieren und positive Energie zu erzeugen und zu nutzen. Das heißt, als Führungskraft habe ich dabei dann das Auge drauf, inwieweit können wir der einzelnen Person noch etwas Gutes tun, ihr aus ihrer Kränkung helfen. Und irgendwann muss ich vielleicht meinen Fokus auf das ganze Team legen und sagen, nee, das ganze Team leidet drunter und ich muss zusehen, dass ich das Team stärke und diese Person etwas aus dem Fokus rücke und ihr das auch ganz klar sage. Und das ist eine Balance, die kann von Monat zu Monat unterschiedlich sein, aber ich muss beides im Blick haben und darf nicht das eine aufgrund des Individuums vergessen.
Also
Also
seid
kann
ihr euch denn jetzt einig, wenn ich euch jetzt mal anspreche, sozusagen auch als in Unternehmen aktive Führungskräfte, seid ihr euch denn darin einig, dass ihr sagt, das muss angesprochen werden bei der Person, wenn das irgendwie so ein Dauerthema ist?
Aus
Auf
meines
jeden
Erachtens
Fall.
ja.
Natürlich.
Ja.
Es laufen zu lassen, würde ja eben diese Themen, die es mit sich bringt, niemals behandeln. Und ich habe da auch einen Praxisfall, ja. Also als ich meine erste Führungsrolle übernommen habe, ja, das war ein recht großes Team, 27 Leute. Und eine Person, der konntest du es gar nicht recht machen, egal was passiert ist. Und die hat auch viel geweint. Ja, also nennen wir sie Petra. Und Petra hat viel geweint. Und ich weiß, dass eine Führungskraft, die dieses Team mal übernommen hatte vor mir, dass die gefragt hat, wieso weint Petra denn? Und da sagte der Vorgänger, ja, die weint immer. Und das hat sie weitergeführt, also über Jahre, ne? Also wirklich nach vielen Jahren war ich dann ja ihre Führungskraft. Ja, also sie war lange in dem Unternehmen. Und sie war halt immer noch so, dass sie nicht nur sehr viel geweint hat, ja, sondern auch sehr viel krank war. Und das sind ja nun beides Themen, die behandelt werden müssen. Ja, und gerade auch dieses Weinen, wenn da jemand sitzt, der ständig traurig zu sein scheint, ja, so das kann ich ja nicht einfach laufen lassen als Führungskraft. Dem muss ich schon in meiner Welt zumindest nachgehen, um eben zu schauen, liegt der Grund dieser Traurigkeit, liegt der wirklich in der Arbeit? Und ist es dann vielleicht besser, eine andere Lösung eben zu finden für diese Person, ja, oder also vielleicht sogar eben bis zur Trennung, ja, weil es einfach wahrscheinlich die bessere Lösung sein könnte für diese Person. Warum meinst du jetzt für diese Person?
Du hast recht, es ist natürlich nicht nur für diese Person, sondern auch für das Team, auch für mich als Führungskraft, ja, mein Fokus ging jetzt gerade auf diese Person, weil nennen wir sie wieder Petra. Ja, wenn sie so unzufrieden ist und hat aber noch meinetwegen 15 Jahre Arbeit vor sich, das kann ja kein Zustand sein, den sie auch möchte. Ja, und ich glaube, wenn du für diese Betroffenen wirklich eine Lösung findest, die besser ist, ganz gleich wie sie aussieht, dann hast du auch dieser Person geholfen, also in dem Fall Petra.
Also damit sprichst du mir auch sehr aus der Seele, wo ich ja auch immer sage, ein Team oder auch ein Wirtschaftsunternehmen, das ist ja kein Sozialbetrieb. Und ich glaube, dass man das sehr vorsichtig immer untersuchen darf, um zu schauen, ne, wie priorisieren wir jetzt gerade mal. Also ich bin natürlich auch immer ein Freund davon zu sagen, wenn jetzt jemand eine Krise hat oder irgendwie sowas, dass man da auch mal, weiß ich nicht, 4, 8, 12 Wochen auch mal auf jemand eingeht. Na klar. Dienstpläne anpasst, Sonderurlaub gewährt, keine Ahnung was, die Person da durchnavigiert, da ist, Rücksicht nimmt, Stunden abbaut, Minusstunden zulässt, keine Ahnung was, Homeoffice-Regeln bricht, lauter solche Dinge. Aber ich brauche doch irgendwann auch die Rückwärtsbewegung, wo ich jetzt sehe, pass auf, jetzt kommt wieder was zu uns zurück, weil am Ende ist es so, wir bezahlen hier ein Entgelt für das Erbringen einer Leistung und nicht für
Ja.
jemand, der uns irgendwie hier das Team zerlegt.
Ja, vollkommen
Ja.
richtig.
Und Habt ihr, gibt es irgendwie Ideen über Best-of-Ansprache oder was sich da bewährt hat oder wie ihr es nicht machen würdet, wenn ich das jetzt irgendwie bei jemand Gekränkten irgendwie ansprechen und zum Thema machen will?
Also auf einem hohen Level, glaube ich, Don'ts wären es öffentlich zu machen. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, es in Vier-Augen-Gesprächen anzusprechen, dran zu bleiben, es regelmäßig zu tun, ist eher wieder ein Du. Ja, denn jetzt bei Petra war das tatsächlich halt die 2 Jahre, die ich dieses Team geführt habe, war das ein Dauerbrenner, ne? Also da hatte ich wirklich sehr viele Termine mit ihr, einfach um dieses Thema immer wieder anzusprechen. Und da nach Möglichkeit eben eine Lösung für uns zu finden. Und Ralf, hast du was, was du ergänzen kannst, sicherlich?
Ja, ich würde dem noch eine Situation voranstellen, nämlich es kann ja sein, dass am Anfang erst Kränkung nur zwischen zwei Mitarbeitenden stattfindet und sich die eine oder der andere über den anderen bei mir beschwert als Führungskraft. Und dann ist der erste Schritt von mir immer: Habt ihr denn mal unter vier Augen gesprochen? Weil
Sehr
ich
gut.
immer noch denke, wir stellen erwachsene Menschen ein, die erstmal miteinander versuchen sollten, das zu regeln, bevor sie den Schritt über die Führungskraft gehen. Und wenn ich dann höre, nee, ich habe noch nicht mit der oder dem gesprochen, dann sage ich ja, dann bitte ich darum, das zu tun. Und wenn du das gemacht hast, aber das Gefühl hast, deine Botschaft kommt nicht an, egal von welcher Richtung, dann komm gerne nochmal zu mir, aber dann sag das auch dem anderen. Ich bin da der Kombination für die absolute Klarheit und Transparenz, dass alle Leute wissen, wenn wir nicht weiterkommen, dann gehe ich zum Chef und dann würde ich ein Gespräch zu dritt anstrengen. Das mal vorab, um einfach die Leute in ihrer Verantwortung, in ihrem Erwachsensein erstmal zu lassen und das Problem selber zu lösen.
Ja, gut.
Ansonsten bin ich auch bei dir unter vier Augen ansprechen. Und je nachdem, wie lang die Zündschnur einer Führungskraft ist, da sind wir auch alle unterschiedlich. Mehrere Runden drehen, Vereinbarungen treffen, vorsichtige Gespräche führen. Und ich hatte irgendwann in einem anderen Fall, da ging es nicht um Kränkung, sondern um Nicht-Performen, hatte ich eine sehr lange Zündschnur. Und irgendwann habe ich dann ganz klar gesagt: So, letzte Chance. Und wenn nicht, dann werden wir Wege finden, wie wir hier auseinandergehen. Sozialverträglich, aber dann habe ich sozusagen, jetzt etwas rabiat gesagt, die Pistole auf die Brust gesetzt. Und das höre ich sogar auch bei solchen Kränkungsgeschichten, wenn Menschen dauerhaft Energie rausziehen aus einem Team und ich alle Hilfe angeboten habe, wo ich denke, das ist das, was ich leisten kann als Führungskraft. Wenn ich da an mein Ende komme, dann würde ich genauso vorgehen und sagen: So, wir haben alles versucht, du hast alle Chance bekommen, so kann es nicht weitergehen. Ich schiebe den Ball jetzt in dein Feld. Und du sagst mir bis zum Ende der Woche: Schaffst du das hier in einer normalen Art und Weise oder suchen wir gemeinsam einen Weg, wie wir uns trennen?
Total gut. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Klarheit da auch ein Schlüssel ist in solchen Situationen. Und Klarheit umfasst nicht nur eine klare Aussage zu tätigen, dieser Person gegenüber, sondern sich erstmal klar zu werden, was ist denn eigentlich mein Ziel? Also was möchte ich jetzt gerade für diese Person oder mit dieser Person erreichen? Und wenn du dir das klar gemacht hast, dann kannst du das auch mit dieser Person besprechen.
Also ich glaube wirklich, diese Frage, wann ist das Maß voll, das ist, glaube ich, wirklich sehr schwer. Also weil Ralf, du hast ja auch gerade nochmal gesagt, die Zündschnüre sind unterschiedlich lang. Ich glaube wahrscheinlich auch, die Toleranz im Team ist wahrscheinlich auch unterschiedlich groß. Dann gibt es manche Meinungen, die das sagen, andere, die das sagen. Da muss ich irgendwann selber eben als Führungskraft mal entscheiden. Und was ich ja immer wieder feststelle, ne, das kann ich jetzt auch nochmal aus ganz aktuellem Anlass nochmal sagen, ich stelle immer wieder fest, dann hat sich dann eine Führungskraft ein Herz gefasst und gesagt, so geht's nicht weiter. Eskaliert das dann an höhere Ebene. Und dann kommt, also Herr Beckmann, so schlimm kann das ja aber doch nicht sein. Also jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Sie wissen, wie schwer das ist, gute Leute zu finden. Und ganz ehrlich, also fachlich hat die Person ja was drauf. Also jetzt geben Sie sich mal einen Ruck. Ey, wo ich so denke, what the fuck? Ist das hier, weil da ist doch ein Mensch, der gerade sagt, hier im Arbeitsalltag, ich sage dir jetzt, es geht nicht mehr. Und du sagst mir, ja, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Was ist das denn? Also, wo ich immer sage, was ist hier nötig? Auch an Eskalation. Kennt ihr sowas auch? Ich frage für einen Freund.
Zum Glück hatte ich das in der Praxis noch nicht. Also stellen Sie sich nicht so an, es ist schwer, gute Leute zu finden, hatte ich tatsächlich in der Praxis noch nicht. Da hatte ich scheinbar bis jetzt gute Arbeitgeber, die da auch tatsächlich eine Führungskraft in dem unterstützt haben, was sie sich vorgenommen hat für dieses Team.
Ja, ich zum Glück auch. Also mein Chef selber ist sachlich kritisch, aber vollkommen neutral. Und der fordert von mir, erwartet von mir, dass ich eine sehr gute, fundierte Entscheidung fälle, vieles versucht habe, ihm das erklären kann, sehr sachlich, warum ich denke, dass es der beste Weg ist. Und vielleicht hat er noch andere Ideen, aber einen stelle ich nicht so an. Wir haben Führungskräfte oder Fachkräftemangel, käme von ihm nie.
Ja,
Und das
ja.
würde ich auch wertschätzen, ne? Wenn ihm etwas einfällt, was ich vielleicht noch nicht ausprobiert habe, kann ja sein. Dafür ist ja auch mein Chef da, mich zu unterstützen. Dann würde ich sagen, okay, hast du recht, damit gehe ich nochmal los.
Ja.
Was mal passiert ist, wir hatten jemanden in der großen Abteilung, die hat wirklich gar nichts geleistet. Also, wenn du als Führungskraft nicht hingeschaut hast, dann hat sie auch die Tastatur gar nicht bewegt oder die Maus oder so. Ja, und als ich da mit dem HR-Business-Partner darüber gesprochen habe, was mein Ziel für diese Person ist, nämlich der Sache nachzugehen, ein Aufhebungsvertrag war so mein Maximalziel, da wurde mir tatsächlich mal gesagt, 10 Jahre versuchen wir jetzt, diese Person rauszubekommen und es hat nicht geklappt. Warum sollten wir da jetzt nochmal einen Aufwand tätigen? Und wir haben aber nicht locker, also ich habe nicht locker gelassen und tatsächlich haben wir dann irgendwann einen Aufhebungsvertrag gemacht. Also es war aber dann in diesem Unternehmen trotzdem nicht unmöglich, nur weil jemand gesagt hat, hey, macht eh keinen Sinn.
Den Punkt finde ich aber ganz spannend, weil einer meiner Klienten, der arbeitet auch in einem Unternehmen, wo es fast eine Behörde ist und da ist einfach jemanden zu kündigen nicht möglich. Das
Ja.
wird nicht gemacht. Und wie werde ich dann mit solchen Menschen klar? Was mache ich dann damit? Ne? Ich weiß,
Richtig.
irgendwie sie passen nicht, aber vielleicht, keine Ahnung, Matthias, vielleicht hast du da Erfahrung aus Unternehmen.
Sagen wir es so, ich kenne Arbeitsrechtler, die auf diese Frage, wie oder den kann ich nicht loswerden, dir erstmal die Antwort geben, du wirst jeden los.
Ja.
Das ist manchmal eine Frage von Geld. Und es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten noch, wie man durchaus auch einem Menschen das Leben im Unternehmen sehr, sehr unangenehm machen kann. Und es gibt ja auch zum Beispiel im Beamtenrecht gibt es auch ein Disziplinarrecht. Es gibt auch im Beamtenrecht einen betriebsärztlichen Dienst und so weiter. Also ich glaube, dass ganz oft die Möglichkeiten da entweder nicht ausgeschöpft werden oder auch unbekannt sind oder eben nicht ausgeschöpft werden, weil sie unbekannt sind. Also ich glaube, da muss man nochmal einen guten arbeitsrechtlichen Beistand sich besorgen. Und vielleicht ist da jemand Inkompetentes am Werk, aber ich glaube, ich halte das damit, du wirst jeden los. Das ist eine Frage von manchmal Zeit, von manchmal Geld. Ich kenne auch Kollegen, die da 3 Jahre das Brett gebohrt haben, bevor es dann geklappt hat. Aber letztlich ist das so, ich glaube, man braucht eine gewisse Ausdauer und auch Sach- und Fachkompetenz in arbeitsrechtlicher Hinsicht. Und dann schafft man das. Also alles andere stimmt, glaube ich, einfach nicht.
Also ich finde es auch schwierig, es wirklich auszuklammern, weil
Ja.
das natürlich dann auch irgendwo so eine Gewohnheitshaltung dann wird. Ich kann mir hier sowieso erlauben, was ich möchte. Ja, mir passiert hier nichts.
So,
So.
und da, genau, und da sind wir jetzt bei einem kulturellen Thema. Und
Genau.
um vielleicht nochmal den Bogen zurück zu schließen, Ralf hat eben gesagt, ich merke, wenn wir die Podcast-Folge beenden müssen, weil dann mein Magen so laut knurrt vor Hunger, dass ich weiß, dass es jetzt vorbei ist. Ist es schon so weit oder haben wir noch was?
Nee,
Ich
wir haben noch
hoffe nicht.
was. Ich
Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt.
find's mega spannend gerade hier. Das ist ganz, ganz toll.
Ja, ich genieße es auch sehr, mit euch beiden darüber zu sprechen. Mich würde jetzt eigentlich noch interessieren, wie eure Gedanken sind zu der Frage, wie kann ich denn vielleicht einfach auch im Team eine Kultur erschaffen, die Kränkung minimiert? Weil das finde ich ja schon ein erstrebenswertes Ziel, ne? Also, dass wir irgendwie eine Teamkultur haben, ja, die Kränkungs-, das Kränkungspotenzial wegen mir irgendwie verkleinert. Wie geht das? Wie könnte ich das machen als Führungskraft, wenn ich das jetzt vorhätte?
Ich habe da ein relativ einfaches Rezept, was keinen sofortigen Effekt hat, aber ich lebe meine Werte vor. Ich führe ohne Kränkungen, sondern im Gegenteil mit viel Wertschätzung und sehe das Beste in den Menschen und zeige ihnen das, so dass eine gute Vertrauensbasis entsteht. Die muss ich mir als neue Führungskraft erarbeiten. Und wenn ich mitkriege, dass Kränkung passiert, wo auch immer die Ursache ist, ob es beim Sender ist oder Empfänger, egal, und ich kriege das mit, dass ich es anspreche. Im Sinne von, ich
Ja,
sehe das und das,
ja.
was da gerade passiert, will ich in meinem Team nicht haben, ohne direkt irgendein Entschuldigen zu suchen, sondern es zu bearbeiten. Mit der klaren Botschaft, meine Werte liegen woanders, das klären wir jetzt.
Ja, plus eins, ne? Also, das sehen die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht. Ich habe viel genickt, weil ich denke, wir sind wieder bei Werten, ne? Das, was wir eben auch schon mal gesagt haben zu Anfang der Folge. Und die Werte vorzuleben ist auf jeden Fall wichtig und vor allem den Arsch in der Hose zu haben, es anzusprechen, wenn ich eine Abweichung des gewünschten, der gewünschten Kultur sehe. Bist du da?
Ja, oh, ich habe bei mir gehen gerade auch sofort hier die Ideen nochmal los, wo ich irgendwie so denke, es gibt ja durchaus auch Menschen, die reagieren dann ja gekränkt auf die Kränkung. Boah, ey, und was geht dann los, ne? Dann hast du so eine Kränkungsspirale da am Rennen, ne? Der Grill läuft, sag ich mal. Furchtbar. So, das heißt, die erste Aufgabe, die wir vielleicht auch haben, da bin ich jetzt so, Ralf, du hast gesagt, ich spreche das an, du lebst den Wert der Wertschätzung. Und wenn wir das jetzt Ganze mal, ich bin jetzt kein Experte darin, korrigiert mich bitte, wenn ich Unsinn rede. Wenn wir jetzt Transaktionsanalyse uns mal angucken, Erwachsenen-Ich, Kind-Ich und Eltern-Ich, dann würde ich jetzt mal die Kränkung, ja wahrscheinlich, das ist doch Kind-Ich, oder? Das ist irgendwie das trotzige, gekränkte
Ja,
Kleine. So.
würde ich auch.
Und darauf kann man jetzt erwachsen reagieren, ganz sicher, wenn ich das hinbekomme. Hilfreicher noch wäre doch vielleicht auch das liebevolle Eltern-Ich auszupacken. Zu sagen, hey, darf ich dich mal eine Runde auf den Arm nehmen? Was ist gerade hier los? Ich merke, du reagierst gerade hier irgendwie gekränkt, oder? Wäre das irgendwie so ein Weg? Das wäre mein Weg wahrscheinlich. Ich würde das irgendwie versuchen, liebevoll anzusprechen, sagen, hey, ich habe das festgestellt. Wie geht's dir eigentlich damit? Kann ich dich mal abholen? Oder kannst du mich mal abholen?
Ausschlussverfahren, selber das gekränkte Kind auszupacken, fände ich wahrscheinlich eher hinderlich.
Oh ja, Granate, dann geht's los.
Aber ich möchte nicht
Attacke.
ausschließen, dass das nicht auch passiert.
Ja.
In manchen Fällen.
Dann hast du so eine Sandkastenbegegnung, ne, mit zwei
Ja, wirklich.
durchdrehenden Kids im Sand.
Ja.
Was sicher auch nicht hilfreich wäre, wäre das kritische Eltern-Ich auszupacken. Nach dem Motto,
Das noch
also jetzt benimm dich mal wie ein Kind, du bist ja schon 8.
ja,
Also das
aus
würde
dem
sicher auch
Bauch,
nicht helfen, ne?
aus dem Bauch heraus würde ich wahrscheinlich das Erwachsenen-Ich auspacken. Also wenn mir da jemand gekränkt daherkommt, einfach sachlich bleiben. Also mein erstes Gefühl war, wenn ich jetzt das liebevolle Eltern-Ich auspacke, dann stelle ich mich ja auf eine andere Stufe. Und das möchte ich ja
Ah,
grundsätzlich.
das ist jetzt interessant.
Also
Ja.
ich bin ja nicht der Erziehungsberechtigte. Ja, so. Von daher möchte ich doch eher auf sachlicher Ebene weitermachen. Die Frage ist, ob du es damit löst.
Ja.
Ja, kannst du.
Ja, Matthias, bitte.
Meine Fantasie war vielleicht, mit dem liebevollen Eltern-Ich einzusteigen, um zu gucken, gibt es da jetzt irgendwie eine Bedürftigkeit bei dem anderen, die ich irgendwie versorgen kann tatsächlich, auch im Sinne von eine Verletzung, die vielleicht irgendwie heilen möchte oder muss, die ich vielleicht auch unwissentlich jemand zugefügt habe. Also da finde ich, würde ich jetzt an der Stelle schon auch den liebevollen Anteil auspacken und sagen, hey, pass auf, hilf mir mal zu verstehen, mich beschäftigt das auch gerade. Und ich glaube, ich würde das als Strategie so fahren, dass ich wahrscheinlich mit dem liebevollen Eltern-Ich starten würde. Und wenn ich mehrere erfolglose Versuche unternommen habe, dann würde ich, glaube ich, auf das Erwachsenen-Ich umschalten und sagen, pass auf, wir haben hier am Ende des Tages auch einen Arbeitsvertrag miteinander. Es gibt hier ein Team, was funktionieren will. Und ich brauche hier auch funktionierende Ressourcen. Was machen wir jetzt, ne? Also das wäre, glaube ich, so mein Move.
Dann
Ja.
würde ich nochmal einschränken und sagen, es kommt darauf an, wie mein Verhältnis zu dieser Person ist.
Ja, okay, klar. Ja. Ja, okay. Also die Ausgangsfrage war ja, wie kann eine Kultur geschaffen werden, die Kränkung im Team minimiert? Also Vorbild sein habe ich gehört. Die Wertschätzung leben, so tatsächlich, als ja das Gegenteil von Kränkung oder auch als das Heilende vielleicht. Ansprechen habe ich auch noch gehört. Es zum Thema machen. Was noch?
Also keine Schleichwerbung, aber ich habe gute Erfahrungen mit Insights Discovery gemacht. Setze gerne den Namen eines anderen dieser Tools ein. Das, was uns das gebracht hat, ist, dass du eben über Werte sehr offen sprechen kannst, über Dinge, die im Team den einzelnen Personen wichtig sind. Ja, und dadurch, dass du ja eben verschiedene Typen dort hast, die du da explizit machst, kannst du eben auch einschätzen, was den einzelnen Personen wirklich wichtig ist, eben im Umgang miteinander. Und das war tatsächlich in der Vergangenheit für mich einfach ein super Tool, um eben sehr offen darüber zu sprechen, wie sieht eine Arbeitsumgebung aus, in der ich mich wohlfühle und in der ich mich wirklich gut entwickeln kann.
Schöner Punkt auch nochmal. Ich möchte es gerne vielleicht einmal kurz für die Zuhörenden erklären. Was ist Insights Discovery? Es geht darum, dass wir über Typologie reden, also über Verhaltenspräferenzen zum Beispiel. Ne? Ist jemand eher extrovertiert, introvertiert unterwegs? Ist es eher ein rationaler Denktyp oder ein emotionalerer Fühltyp? Da kann man mit so Typenlehren arbeiten. Könnt ihr einfach auch mal googeln. Nicht jetzt, weil die Podcast-Folge läuft ja noch. Und einfach darüber ein tieferes Verständnis über die Wünsche und Bedürfnisse auch zu entwickeln und einfach sich auf eine andere Ebene nochmal zu bringen, was das Kennenlernen, das Kennen des jeweils anderen auch betrifft. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich mich ja eben auch, ja, gemäß der dann etwas bekannteren Bedürfnisse auch verhalten und kann das Leben so ein bisschen leichter machen, als wenn ich dauernd da irgendwas gegen das Bedürfnis von jemandem unternehme. Auch vielleicht einfach, weil ich es schlicht nicht weiß. Ja, auch nochmal ein schöner Punkt. Ja,
Super spannend. Ich kenne diese Tools, habe mich bisher aber immer, ich sage mal, ein bisschen schwer getan, weil es natürlich bei neuen Teams auch erstmal ein Vertrauen bedarf, ne? Dass Leute das auch machen, weil sie müssen ja wahrscheinlich Fragebogen ausfüllen und ihre Typologie offenlegen, oder? Das
Ja.
würde man sicher eher nach einer längeren Phase des Zusammenseins mal anfragen, sollen wir das mal ausprobieren.
Absolut. Ne? Braucht
Absolut.
eben die Offenheit und das Vertrauen, wobei das eben auch wieder zusammenhängt. Ne? Henne-Ei-Thematik. Ne? Also man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen oder schon zu haben. Sehr spannend. Gibt es noch ergänzende Hinweise? Wie kann man im Team eine Kultur erschaffen, die Kränkungen minimiert. Also ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel dazu auch gehört. Ja. Ja. Was mach ich jetzt selber als Führungskraft, wenn ich merke, ich bin gekränkt? Was sollte ich da machen? Also ich hab natürlich für mich die Frage schon beantwortet, aber ich wäre natürlich jetzt auch neugierig zu erfahren, wie seht ihr das denn eigentlich? Also Ralf, was willst du jetzt machen, wenn du jetzt feststellst, da ist jetzt eine Kränkung bei dir gerade passiert? Was ist deine Strategie des Umgangs damit dann?
Also meine tief inliegende Strategie, wenn sich das Stammhirn dann direkt Besitz ergreift, ist zurückziehen. Habe ich vorhin schon gesagt, Schildkrötentyp, ne? So, mittlerweile weiß ich, dass es natürlich überhaupt nicht zielführend ist und diese Kränkung niemals lösen wird. Ich werde mich reflektieren, ich werde nochmal mir anschauen, was dort passiert ist. Ich würde das vielleicht jemand anderem erzählen, um machen wir noch so eine Außensicht zu kriegen. Und dann würde ich die Person, die mich gekränkt hat, um ein Gespräch bitten, unter vier Augen ein vertrauensvolles Gespräch führen und gucken, wie das verläuft. Denn nur so kann ich diese Kränkung für mich lösen.
Ja, Alex?
Wenn es mir gelingt, würde ich auch erstmal einen Schritt zurücktreten, darüber nachdenken, was mich denn da eigentlich gerade so beschäftigt, um dann eben damit in die Kommunikation zu gehen. Ja, aber ich sage natürlich auch, ne, bei mir läuft das auch nicht immer perfekt. Ne? Also bei mir gab es auch schon Situationen, wo ich dann so reagiert habe, dass ich danach gesagt habe, Mensch, da bist du aber echt bescheuert gewesen. Ja, aber so rein von dem, was ich mir vornehme, wie ich in solchen Situationen reagiere, ist es auch erstmal wirklich die Reflexion. Und für mich entscheiden, welcher Wert ist denn da jetzt gerade verletzt oder was hat mich an dieser Aussage denn wirklich gerade gekränkt?
Ja.
Und dann kann ich weitermachen und schauen, ob da überhaupt was dran ist oder wie das war. Also ich glaube, das Beste ist dann wirklich das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, du hast mir Folgendes gesagt. Wie meinst du das eigentlich? Ich glaube, wie meinst du das, ist eine wirklich universell gute Frage. Ja, weil es immer Sinn macht, nochmal zu hinterfragen, wie das eigentlich gemeint war.
Ja. Also könnte man zusammenfassend sagen, Reflexion und Kommunikation. Das ist auf jeden Fall mal ganz hilfreich. Also ich habe natürlich auch in meinem Leben manche Beziehungen, die einfach alt sind, die auch schon Monsterdynamiken hinter sich haben. Ich sag mal, ehemalige Lebenspartner gehören dazu, Familienangehörige, Freundinnen und Freunde. Wenn man sich schon x Jahre kennt, dann passiert das natürlich auch mit den Kränkungen. Und ich finde, dass wir darin jetzt richtig gut geworden sind. Also ich habe so ein Zweier-Dreier-Freundeskreis so, und wir sind gut darin geworden, uns das dann mitzuteilen. Und was ich mal ganz schrecklich finde, ist dann ghosten. Also sich einfach nicht mehr zu
Oh.
melden, sich zurückzuziehen. Also wirklich, auch wenn ich eine Bitte an die Audience habe, die hier irgendwie zuhört, please don't ghost. Don't do it. Also sich einfach gar nicht mehr zu melden. Das finde ich, bringt den anderen in so eine dermaßene Ohnmacht rein. Er weiß gar nicht, was los ist. Das finde ich also ganz furchtbar. Und was ich jetzt mache, ist, manchmal schaffe ich das nicht am Telefon, aber ich schicke dann eine WhatsApp und sage, du, ich bin aktuell, Sir, es tut mir total leid, ich kann gerade mit dir nicht im Kontakt sein. Ich bin akut und aktuell immer noch in einer Kränkung gefangen. Ich werde mich bei dir melden, wenn das nachgelassen hat. Und oft kommt dann natürlich von dem anderen zum einen Empathie und der andere schreibt, um Gottes Willen, nein, hol mich gerne ab, wenn du darüber reden willst, was da passiert ist, weil offensichtlich habe ich da irgendwas gesagt oder gemacht, das wollte ich gar nicht. Das stelle ich ganz oft eben auch fest. Leute ahnen das eigentlich gar nicht. Das ist denen gar nicht klar und deswegen ist es wichtig, die abzuholen und einfach vielleicht auch über die Kränkung zu berichten. Und bei mir, das ist natürlich jetzt kein Garant für alle anderen, aber bei mir ist das ganz oft so, wenn ich dann dem Freund geschrieben habe, ich bin gerade in der Kränkung gefangen, ich komme da gerade nicht raus, da habe ich meistens am nächsten Tag Lust, den anzurufen. Und merke, dass ich das dann schon lassen kann. Also einfach auch einfach, weil ich das adressiert habe, das ist irgendwie, als wäre der Ballon, den ich verschluckt habe, ist irgendwie weg. Ja, und dann ist es meistens so, melde ich mich am nächsten Tag und dann geht es auch irgendwie gut, da kann man drüber reden, aber eben über den Ausdruck. Also ich finde es ganz wichtig, glaube ich, das auszudrücken und irgendwie in den Dialog einzutreten irgendwann. Ja.
Das sind die Macht der Worte, ne? Die so
Oh
wichtig
ja.
sind, einfach mal etwas auszusprechen, auszuschreiben und schon verlieren sie die Macht über einen selber.
Ja, so ist es. Also, ich möchte vielleicht nochmal schließen mit einigen Sachen, die Reinhard Haller nochmal dazu gesagt hat. Und danach kann ich ja vielleicht selber nochmal in eure Richtung nochmal fragen, ob ihr einen abschließenden Appell habt, den ihr euch wünschen würdet, im Umgang mit Kränkungen. Das fände ich irgendwie ganz schön. Also der Reinhard Haller hat zum einen nochmal gesagt, es geht um eine Identitätsverletzung bei Kränkung. Und Haller sagt, Kränkungen treffen uns im Kern unserer Identität und des Selbstwertgefühls. Sie verletzen unser narzisstisches System. Der sagt über die stärksten Auslöser, dass die tiefsten Kränkungen entstehen durch Missachtung, Zurückweisung und Demütigung, besonders wenn die öffentlich stattfinden. Also finde ich jetzt nochmal ganz spannend, auch für Teamkultur, wirklich auch darauf zu achten oder auch für mein Führungsverhalten. Da kann ich ja Sachen daraus ableiten. Also wenn ich das jetzt wahrnehme, Zurückweisung, Demütigung öffentlich, Doppelwirkung. Kränkungen können konstruktiv sein, wenn sie uns zur Selbstreflexion anregen, aber destruktiv, wenn sie zu Verbitterung, Rache oder Depression führen. Und der Herr Haller unterscheidet verschiedene Reaktionsmuster. Ne, eben manche Menschen reagieren mit Rückzug, Schildkröte, wie wir es eben gehört haben. Andere mit Aggression oder Kompensation. Was meint man denn damit? Essen? Wahrscheinlich, ne? Oh, jetzt kriege ich vielleicht gleich auch Hunger. So, und dann gibt es Kränkungssensibilität als Thema für ihn. Dazu hat er geschrieben, für Führungskräfte betont er die Wichtigkeit, Kränkungssensibilität zu entwickeln, sowohl für die eigenen Verletzlichkeiten als auch für die der Mitarbeitenden, haben wir eben hinreichend, glaube ich, erörtert. Und schöner Abschluss eigentlich, Reinhard Haller beschreibt eine Kränkungskompetenz. Und zwar als Fähigkeit, mit Kränkungen konstruktiv umzugehen und sie als Anlass für persönliches Wachstum zu nutzen. Tja, Alex, was ist dein Appell zum Thema Umgang mit Kränkungen vielleicht zum
Gut,
Schluss?
nicht immer schwer, ne? Ich glaube, wenn ich ein Plädoyer machen müsste, ich finde, manches hat auch immer mit so einem falschen Stolz zu tun. So, ja, ich bin jetzt gekränkt und ich möchte es aber auch nicht ansprechen, weil das muss er selber merken oder was auch immer da irgendwie dazwischen kommt. Und ich finde immer, das sollten wir mal ablegen. Also Ziele setzen, die nicht
irgendwann mal in die Umsetzung kommen, aber ich glaube, als Gesellschaft würde es wirklich nutzen, wenn wir wirklich offen über Dinge sprechen können, so wie wir sie gerade empfinden, ohne es direkt zu verurteilen und eine Bewertung damit reinzubringen. Ja, denn dann würden wir wirklich erfahren, was andere wirklich uns sagen und meinen damit. Ja, und das fände ich wirklich toll.
Mega, ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ralf, was sagst du?
Mir fällt dazu ein, dass zu Kränkungen immer zwei gehören. Und wenn ich der Gekränkte bin, habe ich immer die Möglichkeit, am Steuer meines Wohlbefindens zu bleiben und etwas zu machen. Und ich werde dann abhängig von anderen, wenn ich denke, der andere muss doch dafür sorgen, dass ich nicht mehr gekränkt bin. Und dann bin ich in einer schwachen und in einer abhängigen Position und das ist nie eine gute Position.
Ja.
Bin ich ohnmächtig und komme da nie raus. Also mein Appell ist, bei Kränkungen am Steuer des eigenen Fahrzeugs bleiben und zusehen, dass man sie los wird. Auf welche Art und Weise auch immer.
Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Mein Appell ist tatsächlich für alle, zeigt euch verletzlich, auch im Umgang mit den Kränkungen. Also zögert nicht, das öffentlich zu machen. Ich glaube, was man zu allem Überfluss dann wahrscheinlich gar nicht gebrauchen kann in dem Ganzen, ist irgendwie auch noch das ganze Thema von Scham. Also sich dann zu schämen, dass man jetzt gekränkt ist. Das könnte ich mir jetzt, ist jetzt gerade so ein spontaner Gedanke. Also ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute sich vielleicht auch schämen. So, und also ich empfehle, leg die Scham ab, zeig dich verletzlich, sag vielleicht einem anderen Menschen einfach auch, ich bin gerade gekränkt. Helfe ihm, das zu verstehen, warum. Und einfach kommt in einen konstruktiven Austausch und Dialog darüber. Meine Lieben, das war's für heute zum Thema Umgang mit Kränkungen. Es war ganz, ganz toll. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die längste Podcast-Folge, die dieser Podcast jemals gesehen hat, heute entstanden ist. Das lag daran, dass es so spannend war. Ralf knurrt der Magen inzwischen. Wie sieht's aus?
Ja, doch so langsam erfreut sich auf Nahrung.
Ich muss
Sehr
gerne
gut.
anschließen.
Wunderbar. Ralf, wo kann man dich finden im Internet? Also ich mache sowieso Folgendes. Ich werde eure LinkedIn-Profile verlinken auf der Episode, dass man die auf jeden Fall finden kann. Ralf, würdest du sagen, es ist erstmal LinkedIn, da kann man dich
Ja,
anpingen?
genau, rüber. Darüber findet man alles weitere.
Ja, super. Wenn ihr jetzt gerade zu faul seid, das anzuklicken, Ralf Heimann schreibt sich Ralf mit PH und Heimann mit Y in der Mitte. Und dann mache ich das alles mal, dass ich das mal bereitstelle. Lieber Ralf, tausend Dank, dass du da warst. Es war mir ein Fest.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Matthias.
Sehr, sehr gerne. Alex, wo findet man dich? Auch
Am
LinkedIn
besten
oder
auch
besser anders?
gerne über LinkedIn.
Ja, Alexander Beckmann, genau. Und kopiere ich alles ein. Lieber Alex, dass du dabei warst, war mir ein Fest.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Vielen Dank. Ihr Lieben, alle, die ihr zugehört habt, also ich hoffe, dass ihr was mitnehmt aus dieser Episode. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Lasst vielleicht auch eine Bewertung da und nimm das Thema mit in deinen Alltag. Danke, dass du so lange heute dabei warst und bis zur nächsten Episode. Viele herzliche Grüße und bis ganz bald. Dein Matthias.